Die Presse.
You can let them come in. I think we're going to have a successful talk today.
Yeah, me too.
Please, come on in. You guys want to take some questions or anything?
So klingt das, wenn Donald Trump mit 7 Staats- und Regierungschefs aus Europa und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky im Weißen Haus an einem Tisch sitzt. Zwischendurch die Medienvertreter hereinbitten lässt, den NATO-Generalsekretär Mark Rutte wie beiläufig grüßt.
Hi Mark.
Von seinen Gästen wissen will, ob sie später Fragen von Journalisten annehmen wollen. Gerade noch hat er stolz vom Bau des großen neuen Ballrooms im Weißen Haus erzählt und dann alle Gäste einzeln ausnehmend freundlich vorgestellt. Allen voran Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Neidisch hat er sich gezeigt gegenüber Friedrich Merz und seiner Bräune und Ursula von der Leyen hat er besonders hervorgehoben.
The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, who is somebody that we just made a big deal with. With all of those countries, I don't know, I think you might be more powerful than all these guys at this table, I don't know.
Viel Chit-Chat also auf den ersten Blick. Dabei sind die Staatschefs aus Deutschland, Frankreich, England, Finnland und Italien wegen sehr großen, weltpolitisch heiklen Fragen gekommen. Oder wie Trump es umschreibt.
We've had a very successful day thus far. Important discussions as we work to end the killing and stop the war in Ukraine. We're all working for the same goal. Very simple goal. We want to stop the killing, get this settled.
Alles in allem war das ein riesiges Spektakel am Montagabend in Washington. Zelensky und die EU-Staatschefs sind angereist, um Trump auf ihre Seite zu holen in den Verhandlungen für Frieden zwischen Russland und der Ukraine. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich frage am Tag nach dem Ukraine-Gipfel in Washington meinen Kollegen Christian Ulz, Außenpolitikchef unserer Zeitung, was das Treffen genau gebracht hat, ob die 7 EU-Weisen und Zelensky einen Erfolg verbuchen konnten und was nun als nächstes passieren könnte. Christian, sehen wir uns schon wieder.
Hallo, servus.
Das Treffen in Washington am Montag fassen jetzt ja viele so zusammen. Die Stimmung war gut, Zelensky kann aufatmen, aber das Ergebnis ist mau. Wie siehst denn du das?
Ja, man hat sich tatsächlich nicht auf Konkretes geeinigt. Es war wichtig, dass die Europäer hingefahren sind. Es war wichtig, dass Zelensky hingefahren ist. Es bestand davor die Angst, dass sich da Putin und Trump eine Art Diktatfrieden ausgeschnappt haben in Alaska. Jetzt konnte zumindest sichergestellt werden, dass Trump an Bord ist, dass er sozusagen bei der Stange bleibt. Es war auch irgendwo die Befürchtung, dass Trump vielleicht das alles hinschmeißt. Also sagt, okay, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe mich bemüht, wir kommen nicht weiter, jetzt müsst ihr das selbst machen. Auch das wollten die Europäer nicht, weil sie, glaube ich, nicht in der Lage sind, allein für ihre Sicherheit zu sorgen. Also wir sind nach wie vor abhängig von den USA. Das hat man auch atmosphärisch meiner Ansicht nach sehr stark gemerkt bei diesem Termin. Mhm. Ein gut gelaunter Hegemon hat gestern Hof gehalten.
Du hast selbst im Newsletter geschrieben, der jeden Dienstag in der Früh erscheint, in deinem Außenpolitik-Briefing, dass die Europäer auch Trump eigentlich schonend beibringen wollten, dass Putins Angebot den Charakter einer Falle hat. Ist Ihnen das gelungen? Also haben Sie ihm das, glaubst du, jetzt wirklich gut erklären können?
Also wir müssen ein bisschen auseinanderhalten. Es wird kolportiert, was die Russen angeboten haben in Alaska. Das erschließt sich aus dem, was Donald Trump angeblich den europäischen Regierungschefs und auch Zelensky gesagt hat. Das sind Medienberichte. Interessanterweise haben sich die Russen selbst noch nicht deutlich dazu geäußert, was sie eigentlich auf den Tisch gelegt haben. Also es gibt Vermutungen. Offiziell ist ja nur die Rede von Gebietstausch. Die Vermutung lautet, dass das Angebot der Russen ist, dass sie wollen, dass die ukrainische Armee sich komplett zurückzieht aus den Donbass-Regionen. Wobei man sagen muss, dass Luhansk fast vollständig eingenommen ist von den Russen. Der zweite Oblast Donetsk ist ungefähr 70%. Nur sind dort die Verteidigungswelle der Ukrainer. Und wenn die Ukrainer das aufgeben, dann hat natürlich Donald Trump bahnfrei nach Kiew. zumindest nach Dnipropetrovsk. Und
du meinst Putin, Entschuldigung.
Ja.
Ja. Du hast das Trump gesagt.
Okay, nein, ich meinte Putin natürlich. Genau. Manchmal verwechselt man das. Und das großzügige Angebot, unter Anführungszeichen ironisch gemeint, wäre dann, dass Putin einfriert die Frontlinie in den anderen beiden Oblasten, also Cherson und Saporischschja.
Und mit einfrieren ist ja damit gemeint, nicht weiterziehen, aber auch nicht zurückziehen.
Ja, nein, und ich finde sozusagen, die Verhandlungslinie der Europäer war ja ursprünglich, okay, zuerst brauchen wir eine Waffenruhe und dann reden wir über Friedensverhandlungen. Das hat Putin abgelehnt. Trump hat dann diese Position übernommen und die Europäer sind jetzt nach Washington gefahren, um Trump dann, glaube ich, nochmal auseinanderzusetzen. Auch Zelensky wird das sicherlich getan haben, dass diese Verteidigungswelle ganz wichtig sind für die Ukrainer. Und es heißt ja auch, dass die Russen das ja auch nicht in Bälde erobern könnten. Also Militärexperten sagen, das könnte Jahre dauern, weil sich die Ukrainer dort wirklich eingegraben haben. Und für die Ukraine ist es auch fast auszuschließen, dass die das am Verhandlungstisch hergeben. Also das hat man versucht, ihm zu vermitteln. Ob das gelungen ist, weiß ich nicht. Das ist jetzt alles so irgendwie nebulos. In Wirklichkeit wissen wir nicht ganz genau, was die Russen eigentlich vorgeschlagen haben. Es gibt jetzt die Idee eines Zweier- und Dreiergipfels. Auch da sind die Russen eigentlich hinhaltend. Sie haben gesagt, ja, es wird ein Treffen vorbereitet von Spitzenvertretern, aber sie haben nicht dezidiert gesagt, dass Putin bereit ist, Zelensky zu treffen und bereit ist zu einem solchen Dreiergipfel. Also das heißt, die Russen halten sich da wirklich bedeckt.
Und was ist jetzt aber in dem Gespräch oder Treffen zwischen den Europäern und Trump? Welche Etappen wurden sozusagen in Aussicht gestellt, wie es weitergehen soll?
Ja, also jetzt formal, dass es diesen Zweier- respektive Dreier-Gipfel, an dem auch Trump teilnehmen soll, er hat das angeboten, dass das demnächst stattfinden soll. Da hat Friedrich Merz gesagt, das soll in den nächsten 1 bis 2 Wochen erfolgen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es eine Art grundlegendes Verständnis gibt, dass es sogenannte Sicherheitsgarantien geben soll für die Ukraine, seitens der Europäer, aber die Amerikaner wollen da auch irgendwie mitmachen. Wie genau sie da mitmachen wollen und was genau unter diesen Sicherheitsgarantien zu verstehen ist, das weiß auch noch niemand. Interessanterweise gestern das russische Außenministerium mitgeteilt, dass für Russland es nicht in Frage kommt, dass in der Ukraine Soldaten aus NATO-Mitgliedstaaten stationiert werden. Genau darüber hat die sogenannte Koalition der willigen Staaten Europas in den vergangenen Wochen und Monaten gesprochen. Also was sollen diese Sicherheitsgarantien dann eigentlich sein? Wie sollen die aussehen? Und da muss man sagen, also Sicherheitsgarantien auf dem Papier werden der Ukraine nicht helfen. Das hatten sie schon einmal, als sie 1994 bereit waren, ihre Atomwaffen herzugeben. Erhielten die Ukrainer auch Sicherheitsgarantien. So ein Vertrag, den auch Russland unterschrieben hat, außerdem noch die USA und Großbritannien. Und da wurde festgelegt, dass die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine respektiert wird, wenn sie ihre Atomwaffen aushändigen. So, es waren auch Sicherheitsgarantien, sie waren genau nichts wert.
Ja. Aber kann nicht Zelensky für sich als einen kleinen Erfolg verbuchen, dass man sich vereinbart hat, dass über Gebiete er mit Putin verhandeln soll in der Zukunft und nicht Trump?
Ja, gut, das war irgendwie.
Also das nicht über seinen Kopf hinweg.
Ja, klar. Gebiete. Also das ist sicherlich wichtig, war aber ohne dies klar, dass die Ukraine zustimmen muss. Es kann jetzt kein Friedensabkommen geben, das Russland mit sich selbst schließt. Wichtig für die Ukraine ist, dass sie die Rückendeckung der Europäer haben. Und noch wichtiger ist es, die Rückendeckung der USA zu haben. Und da wissen wir natürlich nicht, wie stark diese Rückendeckung ist.
Weil das interessant finde ich schon auch. Ich meine, es kann vielleicht auch sehr taktisch klug sein, dass Trump noch während dieses Besuchs, also es waren die Besucher aus Europa und der Ukraine noch gar nicht abgereist, mit Trump, Schatz, passiert es mir auch, mit Putin telefoniert hat, nämlich angeblich 40 Minuten.
I spoke indirectly with President Putin today. We're going to call President Putin right after this meeting. I'm sure we're going to have a solid meeting, good meeting, maybe a great meeting. And we're going to try and work out a trilat after that and see if we can get it finished, put this to sleep.
Was ist denn dabei herausgekommen?
Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Also das ist auch nicht...
Die Russen haben gesagt, das war ein gutes Telefonat,
worden,
aber es
ja.
war mehr so allgemein.
Also ich finde, es ist schon ein grundlegendes Problem bei Trump, dass er so eine Tendenz zeigt, dass er immer die Position vertritt, die ihm der Letzte im Raum verklickert hat, nicht? Und da schwankt er auch so ein bisschen hin und her. Er hatte ja Russland mit sehr scharfen Sanktionen gedroht, wenn Russland keiner Waffenruhe zustimmt. Dieses Ultimatum ist ausgelaufen, dann trifft er den Putin und sagt, okay, wir machen jetzt doch keine Waffenruhe, sondern wir versuchen gleich direkt ein Friedensabkommen zu schließen. Jetzt waren die Europäer bei ihm. Merz und Macron haben dort am Tisch, das sind der Kameras mitgelaufen, darauf gepocht, dass es doch eine Waffenruhe geben sollte. Na, da hat der Trump dann wiederum gesagt, ja, das hätte er auch gern, aber er weiß nicht genau, wo das liegt. Und er hat ja 6 Kriege beendet, ohne dass es eine Waffenruhe gegeben hätte, nämlich direkt. Also es ist so ein Schwanken bei Trump sehr stark zu erkennen.
Ich habe bei dir in deinem Newsletter ein Wort gelernt, das ich nicht kannte, nämlich das, was du gerade geschildert hast, ist offenbar der sogenannte Echolalie-Effekt. Kannte ich nicht.
Ja, gut, das ist vielleicht
also, etwas, dass man immer dem Letzten, den man getroffen hat, glaubt.
Etwas übertrieben und zugespitzt, das ist eigentlich so ein zwanghaftes Nachsprechen von Sätzen, die das Gegenüber von sich gibt.
Jetzt hast du gerade Merz und Macron schon erwähnt. Ich wollte dich auch fragen, wer unter den 7 mitgereisten europäischen Staats- und Regierungschefs, da war ja auch der NATO-Generalsekretär und die EU-Kommissionspräsidentin darunter, die diesen Trupp haben manche die EU-Bodyguards von Zelensky genannt. Das habe ich irgendwo gefunden, finde ich ganz hübsch. Wer von denen hat denn die wichtigste Rolle gespielt und wer ist deiner Meinung nach da momentan der beste
Trump-Lüster?
Machen Sie das zusammen?
Das ist eben, es gibt so eine Verteilung der Rollen. Also ich finde, der Oberschleimer in der Truppe ist Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär. Der Alexander Stubb, finnischer Staatspräsident, war auch dort. An dem dürfte Trump einen besonderen Gefallen gefunden haben beim Golfspielen, aber er ist natürlich auch sehr kenntnisreich. Sein Land hat eine lange Grenze mit Russland, eine lange Geschichte mit Russland. Also er spielt da eine Rolle, die nicht der Größe des Landes entspricht, sondern jenseits dieser Größe ist. Merz und Macron sind die treibenden Kräfte. Starmer ist auch an Bord, tritt aber nicht so in Erscheinung.
Mit Giorgia Meloni.
Giorgia Meloni, finde ich, hat auch so ein bisschen so einen Maskottchen-Effekt in der Runde, meiner Ansicht nach. Die Polen waren interessanterweise nicht dabei. Warum das der Fall war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und so hat man versucht, mit vereinten Kräften auf Trump einzureden. Also ich bin nicht unbedingt der Ansicht, dass das einen besonderen Eindruck der Durchschlagskraft und der Macht Europas vermittelt hat.
Wenn so viele kommen, vor allem. Ja. Friedrich Merz, hatte ich das Gefühl, der ja doch einer derjenigen ist, die noch nicht so lange da im neuen Amt sind als Bundeskanzler Deutschlands, der hat sich auch irgendwie der geht da auch auf in dieser Rolle, wirkt immer sehr erfreut, dass er das jetzt machen darf. Wie ist denn die Rolle Deutschlands in diesem
ganzen Also Deutschland ist sehr Thema? Engagiert. Friedrich Merz ist um einiges präsenter als das Olaf Scholz. Scholz war, versucht anzupacken. Er hat ja auch den Zelensky nach Berlin eingeladen, noch vor dem Alaska-Gipfel, also sehr engagiert. Deutschland erwägt auch gegebenenfalls Soldaten zu entsenden zur Friedenssicherung in die Ukraine. Also er tut und macht und ist engagiert. Alle wissen, dass da nicht nur die Sicherheit der Ukraine auf dem Spiel steht, sondern die Sicherheit Europas. Und alle fürchten, dass dieser Konflikt zu einem Bruch des Verhältnisses zwischen den USA und Europa führen kann. Nun müssen wir natürlich in einen Zustand kommen, wo sich Europa selbst verteidigen kann. Aber ich fürchte, wir sind noch nicht so weit. Wir brauchen die Amerikaner. Und deswegen diese Schmeicheleien und deswegen diese Versuche, Donald Trump bei Laune zu halten.
Die offenbar angekommen sind, weil was schon deutlich aufgefallen ist, ich meine, im Februar war Zelensky alleine bei ihm und bei J.D. Vance. Diesmal war Trump von Anfang an freundlicher, hat ihn gleich mal begrüßt mit den Worten, you look good und so.
Ja, es ist natürlich, muss man sagen, auch zum Teil ein wirkliches Spektakel und Schauspiel. Man sieht sich das zum Teil fassungslos, aber sehr interessiert natürlich an. Es ist wie so ein Kammerspiel, nicht? Dann sind dann auch noch Journalisten dabei, wo man sich auch fragt, wie die da zu so einem Pressetermin kommen. Da war ja dieser eine Journalist, also ein Blogger von einer Plattform, der hat dann das, was er gefragt hat, warum haben die diesmal diesen Anzug an? Und da hat sich dann auch so ein Wortwechsel entsponnen und wo dann der Zelensky gesagt hat, ich kenne sie noch. Ja, ich habe einen neuen Anzug, aber sie haben noch den alten von damals an. Also das war eigentlich absurde Momente.
Es passiert ihnen auch immer wieder den Amerikanern dann Dinge. Also wir haben ja auch gerade das berichtet darüber, dass auf meinem Drucker in Alaska irgendwelche Dinge liegen geblieben sind, die das Treffen mit Putin betreffen, also sich darum gedreht haben. Es war jetzt zwar nicht wahnsinnig wichtige Classified Information, aber...
Das kann passieren. Diese Treffen sind alle wahnsinnig überstürzt angesetzt. Also der Gipfel in Alaska, der ging ja quasi ohne Vorbereitung vonstatten. Da hat man das Gefühl, der Einzige, der wirklich vorbereitet war, war Wladimir Putin. Und das ist jetzt auch so, aber ich finde, man muss anerkennen, dass Trump sich bemüht, dieses Blutvergießen zu stoppen.
Das wollte ich dich gerade fragen. Tut man Trump vielleicht Unrecht und übersieht, dass er da gerade dabei ist, was sehr Großes zu schaffen, nämlich vielleicht wirklich einen Waffenstillstand, sogar Frieden zwischen Russland und Ukraine,
nur
auf seine sehr unkonventionelle Art und Weise?
Ich nehme ihm das auch ab, dass er das will und ich finde, das ist auch ein ehrenwertes Ziel, den Krieg zu beenden, die Kampfhandlungen zu beenden. Die Frage ist nur, ob die Wahl der Mittel geeignet dafür ist. Das werden wir herausfinden. Aber ich finde, das ist sicherlich auch einen Versuch wert. Er macht was, er bringt etwas in Bewegung. Die Europäer reagieren nur. Also die Europäer waren auch nicht bereit, sich überhaupt an einen Tisch zu setzen mit den Wladimir Putin. Also wir vollziehen da nur nach und quasi die Mission, die Dauermission Europas ist sozusagen immer nur das Schlimmste zu verhindern und aber hat er keine eigene Strategie. Was ist die europäische Strategie, diesen Krieg zu beenden? Also sie ist mir verborgen geblieben bisher.
Ja, sie sind auf jeden Fall viel zu wenig schlagkräftig und viel zu wenig selbstbewusst und haben wahrscheinlich auch nicht die mögliche Verteidigungsstrategie und den Verteidigungsblock, um das überhaupt zu können, sich ordentlich allein zu verteidigen.
Ja, noch ist das nicht möglich. Also müssen Verteidigungskapazitäten dafür aufgebaut werden. Also diese Fähigkeiten zum Teil viel noch. Wir brauchen, wie gesagt, die Amerikaner nach wie vor. Mhm.
Weil du jetzt da bist, wir noch eine ganz kleine andere Schlussfrage aus der Welt der Diplomatie. Und zwar habe ich gelesen, der russische Botschafter in Österreich wird jetzt stellvertretender Außenminister in Russland. Das heißt, da ist jemand, der bei uns ein paar Jahre war, jetzt zu höherem Wein gekommen.
Ja, ich kann mich erinnern, dass Lubinski schon vor Ausbruch des Krieges sehr stark gehofft hat, dass er Vizeaußenminister werden kann. Und war dann auch, glaube ich, also einigermaßen enttäuscht darüber, dass ihm dieser Karrieresprung vorenthalten wurde. Den hat er jetzt nachgeholt.
Aber weiß noch nicht, wer ihm nachfolgt, den Österreich als Botschafter.
Nein, ich weiß es noch nicht.
Christian, danke, dass du da warst.
Danke.
Ja, und wie immer an dieser Stelle noch der Hinweis, weiterführendes zum Thema finden Sie in den Begleittexten dieser Podcast-Episode. Schreiben Sie uns Lob, Kritik oder Anregungen an podcast@diepresse.com. Das war Was wichtig ist am 19. August. Morgen hören Sie mich hier wieder, denn gleich in der Früh wird morgen die Entscheidung bekannt gegeben, wo im kommenden Jahr der Eurovision Song Contest stattfinden soll. Deswegen lade ich mir meinen Kollegen Erich Kotziner ins Studio und wir beide sprechen über die Entscheidung der EBU und des ORF. Es freut uns, wenn Sie dann wieder hier hereinhören. Bis dahin, machen Sie es gut.